Hauptsache es leuchtet grün. Nein,
rot, Lorin, rot. Du warst lange nicht da.
Rot, ach so, ja, stimmt. Rot, stimmt.
Welcome back, Lorin.
Vielen Dank.
Einen Monat warst du nicht da.
Das stimmt, ja.
Waren denn die Ferien schön?
Ja, schön waren sie. Es war nicht ganz freiwillig, aber ich kann nur an alle appellieren, achtet immer auf eure Gesundheit.
Okay, da waren wir eben bei einem Thema, da kommen wir auch gleich nochmal wieder hin, so Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche und ob das wohl funktioniert auf Dauer.
Ja, ich sag mal, ich hatte jetzt auch nicht die schönste Zeit in diesen 4 Wochen, deswegen, ich habe jetzt keinen Urlaub gemacht, aber kleine Hiobsbotschaft, den mache ich nächste Woche. Ich habe es euch noch gar nicht gesagt. Ich bin nächste Woche im Urlaub. Da müsst ihr leider noch mal ohne mich auskommen.
Gut, nur nicht, dass wir uns daran gewöhnen, Lorin. Du kennst auch die. Das Leben und die Marktwirtschaft ist hart. Nicht wahr? Nein, nein, wir könnten wir jemals auf dich verzichten. Aber soll ich jetzt schon mal den Kollegen Augstein begrüßen?
Bitte.
Der tastet hier nämlich noch wie so ein
Blinder
Reh auf seiner Tastatur rum. Augstein, sind Sie bereit?
Ich, da kann ich nur einen Film zitieren, I was born ready.
Ja, dann perfekt.
Und in dem Film sagt, okay. In dem Film sagt das aber der Unsympath. Also ja, ich bin soweit.
Intro ab.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume.
Augstein, herzlich willkommen jetzt noch einmal und auch natürlich Grüße rausgehen an Lorin, die uns wieder betreut nach 4-wöchiger Abwesenheit.
Endlich.
Noch nicht in der Rente, weit davon entfernt. Und da kommt doch die Bundesarbeitsministerin, die neue Bärbel Baas, und schlägt vor, ach, wir haben ein Problem in der Rentenkasse, da ist gar nicht mehr genug drin, da müssen wir die Einnahmen erhöhen. Da schauen wir nicht auf die Ausgaben oder ob das sinnvoll ist, wir erhöhen einfach die Einnahmen und wir sagen, alle, die bislang nicht eingezahlt haben, die zahlen jetzt einfach ein. Was sie dann rauskriegen werden, werden wir ja sehen, in ungefähr 30 Jahren, da bin ich in Rente.
Lieber Kollege Blome, Ihnen auch herzlich willkommen zu unserem intergalaktischen Podcast. Ich finde das mutig von Ihnen, dass Sie mit dem Thema Rente unseren Podcast anfangen. Sie gehen immer dahin, wo es wehtut, wo es brennt, wo man auch die großen Quoten und das Interesse der Zuhörerinnen und Zuhörer weckt. Rente, das ist ein Spitzenthema.
Okay, geht nur 21 Millionen Rentner an und die anderen 20 Millionen oder 30 Millionen, Alter, die arbeiten, uns bezahlen müssen, auch so ein bisschen.
Ja, ich verstehe es, aber also mein Algorithmus löscht dieses Thema schon raus. Da möchte ich nicht wissen, wie das mit den höher entwickelten Algorithmen ist. Egal, lassen wir das. Ich nehme Sie ernst, nehmen Sie beim Wort.
Hängt damit zusammen, dass Sie auf Rosen gebettet sind. Etwas
Sie meinen, ich brauche keine Rente, weil ich nicht einzahle. Bam, da sind wir doch gleich beim Thema. Denn Bärbel Baas schlägt doch nichts anderes vor, als auf die demografische Katastrophe, der wir entgegengehen, so zu reagieren, dass sie sagt, wir brauchen einfach mehr Einzahler in dieses Rentensystem, sonst fliegt es uns um die Ohren. Die andere Möglichkeit wäre übrigens, mehr Migranten reinzuholen, die dann auch einzahlen in die Rentenkasse. Damit tut sich Deutschland schwer, damit tut sich die Bundesregierung schwer, die AfD möchte die Migranten am liebsten rausschmeißen. Okay, wenn du aber keine Migranten hast, die arbeiten und in die Kasse einzahlen und du willst auch nicht, dass mehr Deutsche in die Kasse einzahlen, dann musst du wahrscheinlich den Leuten die Renten kürzen. Das Nein. können sie dann ja sagen. Sagen sie doch einfach, Ach, die neue Bundesregierung, Augstein. Der BlackRock-Kanzler Friedrich Merz ist angetreten, die Rente auf irgendeine Weise zu kürzen. Machen Sie das doch.
Ach, Augstein, ja, Migranten, total gerne. Sie sagten, die arbeiten. Der einzige Haken ist, wir haben sehr viele Migranten, Flüchtlinge, die nicht arbeiten. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor, wird ja kein Migrationspodcast. Über die Beamten und dass die einzahlen wollen, super komplexes Thema und wahrscheinlich auf mittlere Sicht gerade noch ein Geschäft und nach hinten raus überhaupt keins mehr, abgesehen davon, dass sie dann alle Leute, die für diesen Staat eher bearbeiten, in den Hintern treten. Aber dass die Selbstständigen jetzt da auch einzahlen sollen, ist so ein sozialdemokratischer Evergreen. Ich dachte, die Platte gibt's gar nicht mehr. Das ist eine Vinylpressung aus den 50ern. Warum kommt Bärbel Baas mit so einem Ladenhüter? Sie weiß ganz genau, dass sie keine Chance hat, es durchzusetzen. Mann. Sie kann es versuchen, als Gerechtigkeitsfrage aufzuzäumen, aber sie guckt immer nur auf die Einnahmen. Sie guckt nie auf die Ausgaben.
Aber die Ausgaben sind halt die Rentnerblume. Das habe ich doch gerade gesagt. Wenn Sie die Einnahmenbasis nicht verbreitern wollen, dann müssen Sie bei den Ausgaben sparen. Dann sagen Sie doch den Leuten, eure Rente ist nicht nur nicht sicher, sondern ihr kriegt vielleicht gar keine. Bärbel Baas hat doch die einzige Lösung dafür gefunden. Sie sagt irgendwie, Wir sind inzwischen so, ich weiß nicht was, anderthalb oder zwei Arbeitnehmer finanzieren einen Rentner. Viel Spaß damit. Das ist jetzt schon eine Katastrophe. Das funktioniert jetzt schon nicht mehr richtig. In 10, 15, 20 Jahren fliegt uns der ganze Laden komplett um die Ohren, wenn sie nicht echte Reformen machen. Ich dachte, diese Regierung soll, ich dachte, das ist die Erwartungen an diese Regierung, wirklich die Probleme anzugehen und Reformen zu machen. Und diese Regierung ist noch nicht mal eine Woche im Amt, da kommt die Frau mit einem echten, coolen Reformvorschlag. Ich würde sagen, Chapeau, Frau Baas, dass sie sich an die Arbeit macht als Arbeitsministerin, die sie ja ist.
Wobei dann in diesem speziellen Moment auch der Satz gelten könnte, gar nicht zu arbeiten ist manchmal besser als falsch zu arbeiten. Sie arbeitet falsch. Warum? Insofern ist das jetzt nicht nur ein Gag. Warum? Weil sie das Problem einzig noch einmal über die Einnahmenseite betrachtet und dann ist das die einzige Lösung. So gesehen haben Sie recht. Aber wir haben ja neben der gesetzlichen Rente, die natürlich nicht gekürzt werden kann übrigens, es geht gar nicht, die Renten zu kürzen, dass die Leute weniger Rente ausbezahlt bekommen. Aber
wieso, weil man Gesetze nicht ändern kann? Sind Sie nicht derjenige, der gesagt hat, das geht gesetzlich nicht, ist kein Argument? Das haben Sie immer gesagt, gesetzlich geht das nicht. Was ist das für ein altes Argument? Wir sind doch hier, um Politik zu machen, also machen wir ein neues Gesetz. Natürlich können Sie den Leuten die Rente kürzen.
Sie können den Leuten in der Rentenformel, die besteht, die Rente nicht kürzen. Darum geht es aber auch gar nicht. Sie müssen sich gar nicht vor dieser Entscheidung gestellt sehen. Sondern Sie sollten betrachten, die 120 Milliarden Euro Haushaltszuschuss aus Steuermitteln für bestimmte Leistungen der Rentenkasse, die nicht mit Beiträgen abgedeckt sind. Und da einmal schauen, wie bei jeder anderen Ausgabe des Staates halt auch, und das ist eine Staatsausgabe, es sind keine Beitragseinnahmen, die das finanziert, sind diese Ausgaben noch richtig oder haben wir da was falsch gemacht? Zum Beispiel hat die CSU jetzt zum wiederholten Mal die Mütterrente durchgesetzt. Das kostet mehrere Milliarden Euro pro Jahr, damit 20 Euro pro Kopf bei Müttern ankommen, deren Kinder vor 1992 geboren sind. 20 Euro pro Kopf, das braucht nicht jeder. Für manche ist das meinetwegen
aber
Geld.
Ich, wissen Sie was, pro Kopf, ich finde Ihren Kopf so toll, lieber Kollege Blume, dass in Ihrem kleinen Köpfchen, in Ihrem kleinen Blumeköpfchen so viele Informationen drin sind, dass Sie hier so aus der Lameng, aus dem Kopf heraus wissen, 20 Euro pro Kopf für Mütter, die vor 1995
sind. Das ist der ganze Wahnsinn der CSU-getriggerten Mütterrente, damit nicht der Eindruck entsteht, ich würde nur Sozialdemokraten zum Frühstück
essen. Sie sind ein echter Fachmann.
Das ist doch die Gießkanne, das ist doch Quatsch. Das wäre eine Reform zu sagen, ist das richtig ausgegebenes Geld oder können wir das Geld sparen, weil die bestimmt,
Sie werfen der Frau vor, dass sie praktisch, ich sag nochmal, diese Bundesregierung,
dass sie den einfachen Weg wählt, das ist mein Vorwurf.
Das ist der einfache Weg?
Ja.
Das ist überhaupt kein einfacher Weg. Die gesamte FDP, CDU, Camarilla, der BlackRock-Jünger, der Privatpiloten und so, sind doch alle gegen Sie, wenn Sie mit so einem Vorschlag um die Ecke kommen.
Aber ich sag nochmal, Augstein, begreifen Sie nicht, was das Spiel ist. Das Spiel ist doch, die Arbeitsministerin macht einen von Jakob Augstein hochgelobten Rentenvorschlag für eine Rentenreform und dann legt sie sich wieder schlafen, weil diese Reform wird nicht kommen. Das ist das Gegenteil von dem, was da beschlossen wurde. Das kann so nicht stattfinden.
Oh, das ist jetzt der Zynismusverdacht, das ist mir zu doof. Wenn Sie natürlich Politik von vornherein unter Zynismusverdacht setzen, wenn Sie sagen, die macht den Vorschlag nur, weil sie weiß, dass er nicht kommt und dann kann sie nachher sagen, ich habe doch einen Vorschlag gemacht.
Genau, so ist es.
Das ist im Grunde so wie Putin in der Ukraine sozusagen. So.
Kommen wir später.
Ja, aber das finde ich, das ist mir irgendwie so zu blöd. Wir haben ein echtes Problem, wir haben ein Demografieproblem, wir haben bei der Rente ein Einnahmenproblem.
Nein, ein Ausgabenproblem.
Ja gut, dann wir drehen uns im Kreis, dann müssen Sie jetzt den Leuten sagen, Leute, wir hatten euch das mit der Rente so und so versprochen. Das halten wir jetzt aber gar nicht ein.
Wir hatten zum Beispiel noch ein letzter Funfact aus meinem großen, großen Fundus von Funfacts.
Aus Ihrem großen Kopf?
Wir hatten den Leuten eine Rente mit 63 versprochen für bestimmte Gruppen, für Menschen, die nach mehr als 4 Jahrzehnten Arbeitsleben nicht mehr richtig können und deshalb vorzeitig vor 67 in Rente gehen sollen, und zwar ohne Abschläge. Das war die Idee. Eine gute Idee, kann man schon sagen. Einziger Haken, diese Menschen, die man da adressieren wollte, kriegen diese Rente nicht, beziehungsweise sie nehmen sie nicht, aus anderen Gründen. Genommen wird diese Rente von Leuten, die mittleren Einkommens sind und bei guter Gesundheit. Also genau die Zielgruppe, die nicht bedacht werden sollte. Das weiß auch jeder. Und jetzt müsste man doch hingehen und sagen, okay, die 5 Milliarden pro Jahr, die sparen wir uns jetzt. Wir lassen das mit der Rente mit 63. Das könnte doch ein Vorgehen sein. Das Ziel, das man hatte, ehrbar genug, ist nicht erreicht worden. Und jetzt müsste man einen Schritt zurückgehen. Das ist doch nicht Rentenkürzen, sondern das ist einfach nur Korrektur eines schiefgelaufenen Versuches.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct. Entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Wenn die Arbeitsministerin so weitermacht, dann ist sie ja nach 10 Tagen oder nach 10 Wochen schon schlimmer als ihr Vorgänger. Und das will echt was heißen. Der Vorgänger war Hubertus Heil.
Ja, ich verstehe dieses Rumhacken auf Frau Baas nicht, ehrlich gesagt. Ich meine, die hat nur eine echte, klassische, sozialdemokratische Aufsteigerbiografie. Die kommt im Unterschied zu Friedrich Merz nicht aus dem Privatflugzeug, sondern aus einem ganz einfachen Haushalt. Ich glaube, da war der Vater Busfahrer und sie hat das alles im zweiten, dritten, vierten Bildungsweg sich selber erarbeitet. Ich würde mal sagen, großen Respekt vor Frau Baas und ihrer Lebensleistung. Und wenn so eine Frau, Entschuldigung, das ist jetzt auch wichtig, das ist ja keine Kleinigkeit. Ich finde, wir sollten sozusagen das auch immer nicht vergessen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Wenn so eine Frau von der Solidargemeinschaft redet und sagt, wir haben heute an die Solidargemeinschaft den Anspruch, auf diese demografische Entwicklung, die uns alle betrifft, anders zu reagieren, als wir das früher gemacht haben, dann nehme ich das ernst. Dann halte ich das nicht für einen politischen Trick oder für eine Taschenspielerei oder für irgendeinen Blödsinn, sondern für ein ernstes Anliegen, mit dem ich mich auch ernsthaft auseinandersetzen möchte. Und deshalb ist es klug, dass sie es gleich am Anfang der Legislaturperiode gemacht hat, denn man hat dann Zeit und die Art und Weise, wie die CDU darauf reagiert, zeigt einfach nur, dass es im Prinzip natürlich immer noch die Partei der Besserverdienenden und der Oberschicht ist, weil denen geht die Düse, wenn man sagt, oh, die Selbstständigen sollen sich jetzt auch mit der Solidargemeinschaft beschäftigen. Wir Selbstständigen hatten doch immer versucht, uns von der Solidargemeinschaft frei zu machen in unserem Leben, soweit es überhaupt nur geht. Und die Steuern nerven uns ja schon. Klammer auf, weshalb wir, je mehr Geld wir verdienen, umso mehr Steuerschlupflöcher haben, Klammer zu.
Selbstständige wollen nicht in die Rentenversicherung einzahlen, weil sie in der Tat mit dem Sozialstaat nur sehr eingeschränkt zu tun haben wollen, das aber auf eigenes Risiko. So ist es doch. Also, der steht dann eben gegebenenfalls auch ohne Altersversorgung da, wenn das mit der Existenz als Selbstständiger nicht gut geklappt hat. Das ist halt das Risiko. Diese Menschen sind anders. Sie denken anders, sie wollen anders leben und das sollte man sie dann auch tun lassen, wie ich finde, und sie nicht zwangseingemeinden. Etwas, was zu ihrem eigentlichen Risiko behafteten, risikofreudigen Lebenswandel, wenn man so will, Lebensplanung, da einfach nicht zusammenpasst.
Aber wenn die Gesellschaft nicht mehr funktioniert, das nächste Thema, wo Sie das haben, ist doch mit den Krankenkassen, mit den privaten und den gesetzlichen Kassen, wo Sie im Grunde eine ähnliche Situation haben, dass man nämlich irgendwann dazu kommen kann, zu sagen, wir schaffen dieses private Kassensystem ab, weil das andere nicht mehr funktioniert. Deshalb nochmal, wenn zu viele Leute sich aus der Solidargemeinschaft verabschieden und dann nur noch irgendwie die Unteren, die im Grunde keine Kohle mehr haben, zurückbleiben und sich die Pfennige zuschieben, dann funktioniert das deutsche Sozialstaatsmodell so nicht mehr. Und es kann ja sein, aber dann müssen sie das den Leuten ehrlich sagen, auch im Wahlkampf. Dann, aber das passt aber nicht zu Friedrich Merz. Er hat sich eh in dieses Amt hineingeschwindelt. Nein, in Wahrheit ist Friedrich Merz ist einer der größten Politlügner unserer Gegenwart. Und so wird es dann weitergehen sozusagen. Das heißt, der Sozialstaat soll von der CDU ausgehebelt und abgebaut werden. Und da haben Sie hier mal eine aufrechte Sozialdemokratin, die einen Vorschlag macht, den Sozialstaat zu retten. Und das Erste, was der Kollege Blome macht, ist, diesen Vorschlag zu zerfetzen. Ich meine, da haben wir wenigstens mal wieder hier einen klaren Frontenverlauf zwischen Ihnen und mir. Kann ja auch nicht schaden.
Absolut, Augstein. Und Sie stehen mal wieder auf der falschen Seite. Der Front, der Geschichte, des Tresens, wie auch immer. Denn genau das ist ja zwischen SPD und CDU-CSU verabredet worden. Eine große Übersicht, eine große Durchsicht des Sozialstaats. Übrigens bis zum Jahresende soll das fertig sein. Also wenn Frau Baas anfängt zu arbeiten, sollte sie doch mit etwas anfangen zu arbeiten, was Termin hat. Und das ist die große Sozialstaatsübersicht über 173 Sozialleistungen, ob sie das noch erreichen, wofür sie ursprünglich gedacht waren. Wir geben bei Sozialstaat und im Übrigen in der gesetzlichen, in der Krankenversicherung viel mehr Geld aus als andere Länder. Aber wir kriegen viel weniger zurück an Gerechtigkeit oder an Gesundheit. Das ist doch das Problem.
Weiß ich nicht. Gehen Sie mal in Italien ins Krankenhaus und gehen Sie mal in Deutschland ins Krankenhaus, dann sehen Sie schon, dass wir mehr zurückbekommen als andere Länder. Sorry. Also ich glaube, da lügen Sie sich jetzt aber auch in die Tasche.
Ich wollte nicht sagen, dass das deutsche Krankensystem schlechter ist als das in Italien. Wollte ich wirklich nicht sagen. Wir bekommen eine ordentliche Versorgung, aber wir bezahlen dafür, umgerechnet, wenn man so will, wesentlich mehr als andere Länder für eine ähnlich ordentliche Versorgung bezahlen. Das ist doch das Problem. Möglicherweise ist im System im Moment der Fehler. Nicht bei der, noch einmal, Einnahmeseite, sondern in der Verarbeitung. Was wird aus dem Geld? Und es offenkundig kauft dieses Geld nicht in ausreichendem, effizientem Maße das, was es kaufen soll. Und wofür es auch berechtigt eingesammelt wird.
Es ist interessant, dass Sie jetzt mit dem Ausland kommen und sagen, wir sollen mal gucken, wie Sozialsystem, Gesundheitssystem sozusagen auch im europäischen Vergleich meinetwegen funktioniert, wie da die Effizienzkriterien sind. Lustig, dass Ihnen gerade das einfällt, um dann natürlich daraus die Konsequenz zu ziehen, was wir alles abbauen, einsparen und ich weiß nicht was und streamlinen müssen und so. Ich finde, wir sollten mal reden über die Infrastruktur in Deutschland im Verhältnis zum europäischen Ausland. Haben Sie das eigentlich mitbekommen, dass lauter Schienengüterverbände, ja, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, aber es gibt offenbar Schienengüterverbände in Europa, ein offizielles Schreiben an den neuen Verkehrsminister gemacht haben mit dem Inhalt, dass sie sich über die Deutsche Bahn beschweren, weil sie zu unzuverlässig ist, weil die Infrastruktur der Bahn in Deutschland, das ist ein großes Land in der Mitte von Europa, nicht dem modernen europäischen Standard entspricht. Das ist, wenn wir noch irgendwie sowas hätten, wie so eine Art Resterinnerung an das, worauf dieses Land mal stolz war, Entschuldigung, muss ich jetzt mal so pathetisch sagen, dann wäre das die peinlichste Nachricht der Welt, dass sozusagen aus Österreich, der Slowakei, Tschechien, Polen, Niederlande, Italien, Leute, die mit der Bahn zu tun haben, sich an den Verkehrsminister wenden und sagen, Leute, ihr habt euren Laden nicht im Griff und das ist für uns ein echtes Problem. Bei uns funktioniert das inzwischen besser. Wir haben uns modernisiert. Wir sind mit der Zeit gegangen, mit dem Zug der Zeit. Ihr seid leider immer noch irgendwie so in den 50er, 60ern stehen geblieben. Kriegt euren Scheiß mal in Ordnung. Das ist so peinlich. Da sollten wir mal von den anderen Europäern lernen und nicht irgendwie, wie wir unseren Sozialstaat abbauen, sondern wie wir unsere Infrastruktur aufbauen sollten. Das wäre meine Aufgabe für März. Den Privatflieger. Naja, aber der fliegt dann lieber mit dem Privatflugzeug. Der braucht wahrscheinlich keine Eisenbahn.
Sie meinen, der fährt nicht mit dem Güterzug zur Bahn, sondern zum Job, sondern mit seinem Flieger? Ja, das stimmt natürlich. Mein Augstein, ja klar.
Ja, das ist die vielleicht Bahn, mein sozialdemokratisches Pathos eben mit mir durchgegangen. Okay, den Punkt, den haben Sie. Aber Sie haben schon verstanden, worum es hier gerade geht, oder?
Die Deutsche Bahn in keinem guten Zustand. Man muss mal dringend weiter investieren. Ich würde übrigens auch vorschlagen, es gezielt zu machen, weil sonst wird das Bauen nicht besser oder schneller, sondern nur teurer. Aber Sie haben ja völlig recht, dann sollen die sich halt beschweren. Und ich akzeptiere auch, wenn die Schweiz sich beschwert, denn die bezahlt ihre Bahn ja selber. Was ich nicht so gut akzeptieren kann, sind so Länder wie Ungarn, Slowakei oder meinetwegen auch Polen, die sehr gerne den Nettobeitrag der Deutschen, 25% vom Ganzen in der EU, nehmen, weil sie ja Nettoempfänger sind, um dann zu sagen, und im Übrigen, eure Bahn ist scheiße.
Nun, sie sind echt ein Spaßvogel, nicht? Das ist jetzt nicht ihr fucking Ernst, dass sie mit diesem Argument um die nehmen unser Geld und jetzt beschweren die sich noch über uns, die sollen mal gefälligst die Klappe halten und so. Sie spinnen doch. Dann kann ich nur sagen, immerhin kommen die mit dem Geld, was meinetwegen von uns kommt, effizienter und besser klar als wir, denn wir haben immer noch mehr Geld als die und können es offenbar nicht richtig ausgeben. Das, was Sie eben gesagt haben für den Sozialstaat, pass mal, Polemik raus, Spaß raus. Offenbar ist das ja ein ernstes Problem. Das betrifft meinetwegen den Sozialstaat, das betrifft meinetwegen die Infrastruktur. Und jetzt sind wir sozusagen beim echten, ernsten Thema. In diesem Land Deutschland ist wahnsinnig viel Geld vorhanden und es wird irgendwie irrsinnig ineffizient ausgegeben.
So
ist es. Das heißt, die Deutschen, die mal stolz darauf waren, so effizient zu sein, sind es gar nicht mehr. Und
absolut.
Zwar in ganz vielen Bereichen.
Nein, da sind wir uns ja einig.
Sozialstaat, Infrastruktur, Gesundheit, whatever.
Jetzt ist nur die Frage, Wie nähern wir uns diesen Feldern von Ineffizienz, Verschwendung oder Lethargie oder wie Sie es nennen wollen?
Ja, das ist komisch, weil es ist ja keine Korruption. Moment. Ist ja interessant. In anderen Ländern ist es die Korruption. Das ist ja wahrscheinlich hier nicht so. Ich höre das jedenfalls
im
nicht.
Schwindenden, also im sicherlich deutlich geringeren Maße, würde ich auch glauben. Ohne es
ist also jetzt noch schlimmer. Wo bleibt das ganze
Geld? Sie meinen, es ist nicht böser Wille, es ist einfach Doofheit?
Ja.
Ja, könnte sein.
Genau.
Aber dann muss doch von dieser Regierung, und ich hoffe, das wird ihr gelingen, und wie gesagt, Bärbel Baas ließ darauf nicht schließen mit ihrem ersten Vorschlag, kann ja noch besser werden. Dann muss es doch dieser Regierung gelingen zu sagen, so, jetzt gucken wir uns all diese Felder gleichermaßen an und gehen immer mit derselben Frage daran. Ist das Geld, was wir da reinstecken, gut investiert, funktionieren die Verfahren, es auszugeben und kriegen wir am Ende das für einen ordentlichen Preis, was wir bezahlt haben? Oder eben nicht, kriegen wir eine schlechte Bahn, eine schlechte Gesundheitsversorgung, schlechtere als sie sein könnte, Gesundheitsversorgung und eine völlig gießkannenmäßig blind verteilte Rentenpolitik. Also das muss doch der Ansatz sein über alles. Und das, was Sie bei der Bahn einfordern, hätte ich gerne auch beim Sozialstaat.
Aber ich finde, dann sollte man voraussetzungsfrei über sowas reden. Man sollte zum Beispiel auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, die Bahn als Daseinsvorsorge und öffentliche Infrastruktur einfach auch wieder zu verstaatlichen. Denn ich glaube, das Hauptproblem bei der Bahn oder eines der großen...
Sie ist doch staatlich. Sie gehört dem Staat.
Nein, aber sie wird aber privatwirtschaftlich organisiert. Sie ist sozusagen, wird nach Profitkriterien gefahren und Strecken und Gleise und Infrastruktur wird sozusagen behandelt nach Profitkriterien und nicht nach Daseinsvorsorgekriterien und Nachhaltigkeitskriterien und so weiter und so weiter. Sonst wäre die Bahn ja nicht in diesem knackten Zustand, in dem sie ist. Sie hat sich einfach kaputt gespart und zu wenig investiert. Das ist doch das Problem. Deshalb nochmal, dann sollte man auch wieder, wenn man alles auf den Prüfstand stellt, was ich okay finde, dann sollte man aber auch die neoliberalen Dogmen auf den Prüfstand stellen. Der Markt kann immer alles besser als der Staat. Wir wissen inzwischen, dass das nicht stimmt. Das ist eine Ideologie gewesen, die man uns aufgeholfen hat in den letzten 35 Jahren. Und wir sollten uns auch von dieser Ideologie lösen und voraussetzungsfrei gucken. Es gibt aber auch Sachen, die der Staat vielleicht einfach besser kann, weil er sie nach anderen Kriterien organisiert, als der Markt das tun würde. Bam.
Das kann durchaus stimmen, aber das Witzige ist doch, dass Sie in der Wahrnehmung und Beschreibung des Problems oder der Lage einfach nur sagen, dann muss endlich auch mal wieder der Staat eingreifen. Die Staatsquote in Deutschland, also wie viel Anteil am wirtschaftlichen Wesen und Werden, an der Volkswirtschaft, hat der Staat, liegt bei über 50%. Das heißt, Ihre Grundprämisse, mein Gott, man hat den Staat so zurückgedrängt, jetzt muss er endlich mal wieder kommen dürfen, ist einfach Quatsch. Der Staat ist die ganze Zeit auf dem Vormarsch gewesen.
Ich rede jetzt von der Infrastruktur. Da hat sozusagen offensichtlich hat das nicht so gut funktioniert mit den privatwirtschaftlichen Impulsen, jetzt insbesondere bei der Bahn. Mir ging es jetzt ganz, ganz speziell um die Bahn. Ich sage es übrigens auch deshalb, weil die Linkspartei das Thema gerade mal wieder aufs Tapet gebracht hat, was ich irgendwie sehr verdienstvoll finde. Sehe ich jetzt unter Friedrich Merz als Bundeskanzler nicht so realistisch, aber nur gut.
Ich weiß nicht, wohin das jetzt noch führt, Leute, aber ich merke, es ist alles beim Alten. Augstein sagt immer noch Spinner zu Blome und es geht hier Schlag auf Schlag.
Ich habe nicht gesagt, dass er ein Spinner ist. Ich habe gesagt, er spinnt. Das ist was anderes.
Ach so. Ja, okay. Entschuldigung. Entschuldigung dann.
Lorraine, da kannst du mal, da schreibst du jetzt, sagt dir der Herr Blome jetzt für dein Tagebuch, da schreibst du mal schön 100-mal an die Tafel. Spinner ist nicht gleich Spinnen.
Ja,
dann spinnt euch doch jetzt einfach zum nächsten Thema.
Ja, wir schließen das erste Spinner-Thema ab, an dem ich sage, an einem wird all das Gemöre politisch von Herrn Merz und Frau Baas nicht vorbeiführen, dass wir alle mehr werden arbeiten müssen. Und dafür legt diese Regierung immerhin die Anreize aus. Immerhin. Steuerfreie Überstundenzuschläge, steuerfreie Weiterarbeiten nach Renteneintritt. Das ist schon mal eine ganz gute Anlage, weil das Problem richtig gesehen worden ist. Es fehlt an Arbeit. Es fehlt an qualifizierter Facharbeiterarbeitszeit in Deutschland.
Blome, wenn ich mir Sie so angucke, dann erinnere ich mich an Ihr Zitat von vorhin, manchmal ist Nichtarbeiten besser als schlecht zu arbeiten. Aber ich glaube, wir lassen das jetzt mal fallen hier, oder?
Ja, aber dann sind wir doch beim nächsten Thema, bei Donald Trump. Arbeitet der gar nicht? Falsch? Oder findet er doch jetzt irgendwann mal einen Korn, weil er halt ein blindes Huhn ist?
Naja, er will sich von Katar einen Jumbo-Jet schenken lassen. Der kostet 400 Millionen Euro, was ja also auch eine Menge Geld ist offensichtlich auch für Donald Trump und für Katar und so. Und das wird dann bei uns ja so hingehängt, zuerst mal irgendwie so, ja, der lässt er sich wieder bestechen und beschenkt Geschenke irgendwie so von den Golfstaaten und so. Was ich aber interessant finde, weil ich finde, es ist immer lustig, dann so ein bisschen noch mehr zu lesen, ist, schon in seiner ersten Amtszeit hatte er eine neue Regierungsmaschinen bestellt bei Boeing. Ja, und die ist ja schon lange her, seine erste Amtszeit. Und es gibt offenbar zwei Air Force One, weil, keine Ahnung, ist vielleicht eine Reparatur und die andere muss, weil Atomkrieg kann ja immer sein, muss man immer praktisch in der Lage sein, irgendwie so. Die sind immer noch nicht fertig. Und der Fertigstellungstermin rückt immer weiter nach hinten und Boeing kann irgendwie nicht liefern. Und Trump hat jetzt Angst, dass in seiner Amts- und Lebenspolitikerzeit diese Dinger gar nicht mehr zu ihm kommen. Also möchte er sich jetzt einfach selber drum kümmern, hat sich auf den Gebrauchtwagenmarkt einfach umgesehen. Und dann kommen eben die Kataris um die Ecke und sagen, sie haben das Ding da irgendwie günstig und so. Ich weiß nicht, das ist dann halt eben, da können Sie auch mal wieder sehen, freie Marktwirtschaft und so. Wenn das irgendwie, was, wie lange praktisch 10 Jahre dauert, so zwei so Flugzeuge zu liefern, ja, das ist natürlich auch irgendwie scheiße. Also ich meine, mein Mitleid mit Donald Trump hält sich in Grenzen, aber das fand ich als Zusatzinfo so ganz spannend.
Ja, das ist total absurd. Ja, absurd. Absurd ist es, dann dem Laden, der eh schon 10 Jahre dran verdattelt hat, so ein Flugzeug zu bauen, die Air Force One und die Air Force One B, das Leben noch richtig schwer zu machen, indem man alle Zulieferer mit 150 Fantastrilliarden Prozent Zoll belegt, damit diese Teile dann gar nicht mehr ankommen oder super viel teurer werden, es alles sich verzögert. Das ist richtig clever, wenn Sie ein Flugzeug, was eine globalisierte Lieferkette voraussetzt, haben wollen und dann die globalisierte Lieferkette kaputt machen.
Ja, aber wir wollen jetzt nicht über Trumps Zollpolitik sehen. Er ist jedenfalls gerade auf...
aber es kommt immer wieder auf den Irrsinn dieses Mannes zurück.
Nahostreise, wir sagen Nahosten, für ihn ist ja nicht der Nahosten, da ist er jedenfalls gerade unterwegs im Golf. Und das Interessante ist, dass er, ich wäre jetzt fast so weit gekommen, einen wirklich doofen Witz zu machen, fährt er so gerne in die Golfstaaten, weil er so gerne... Aber das mache ich jetzt nicht. Egal. Er fährt jedenfalls dann weiter in die Türkei, glaube ich, vielleicht, wenn er dort Zelensky und Putin trifft, wenn Putin kommt. Man muss dazu sagen, dass während wir hier sitzen, ist noch nicht Donnerstag. Wir zeichnen das jetzt auf für unser kleines Gespräch zu einem Zeitpunkt, wo wir noch nicht wissen, ob am Donnerstag sich Putin, Zelensky und Trump in Istanbul treffen, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Wie ist denn Ihre Prognose, lieber Kollege Blome?
Nein. Schlimmer Verdacht. Friedensfürst Wladimir will gar keinen Frieden. Schlimmer Verdacht. Der will ja doch Krieg führen. Und jetzt wäre ich echt mal gespannt. Und jetzt Zynismus aus, Sarkasmus weg, Ironie runter. Jetzt würde ich wirklich gerne mal wissen, was all die Leute, darunter auch Sie, wenn ich das sagen darf, jetzt denken und erklären, wenn sie sehen, dass ihrem Vorschlag, einen bedingungslosen Waffenstillstand anzubieten, nachgekommen worden ist. Der ist Wladimir Putin angeboten worden. Er hat ihn aber nicht angenommen. Ihre Prognose war und all der anderen Friedensbewegten, Entschuldigung, wenn man ihm nur richtig einen Waffenstillstand anbietet, dann wird er einschlagen. Denn er will ja gar keinen Krieg führen. Er wird ja dazu gezwungen.
Nee. Ja, Sie haben gesagt, Polemik aus, auch interessant, um dann praktisch total polemisch zu reden, das ist natürlich auch eine ganz lustige Taktik. Wollen wir das mal nur aus den letzten Tagen versuchen zu rekapitulieren, was passiert ist. Die Europäer treffen sich wieder mit großem Tamtam im Zug in Kiew und so weiter mit Zelensky und alle Instagram läuft heiß, weil irgendwelche witzigen Selfies rumgeschickt werden und so. Und machen zweierlei. Sagen irgendwie so, wir wollen einen sofortigen Waffenstillstand und wenn Putin das nicht macht, dann gibt es noch mehr Sanktionen und dann wird noch mehr und dann wird er uns mal so richtig kennenlernen und dann greifen wir so richtig in die Tasten, wenn er jetzt nicht sofort den Waffenstillstand macht. So, das machen die Europäer. Gleichzeitig sagt der amerikanische Präsident, nö, sofortigen Waffenstillstand brauchen wir eigentlich ehrlich gesagt gar nicht. Was wir jetzt machen, ist Folgendes. Wir treffen uns mit Putin in Istanbul und beenden sofort einfach diesen ganzen Krieg und machen jetzt gleich, fangen an hier mit richtigen Friedensverhandlungen. Das heißt also, der Westen spricht mal wieder nicht mit einer Stimme. Die Europäer überschätzen mal wieder ihren eigenen Einfluss und der Amerikaner geht mal wieder komplett quer. Das ist einfach nur erstmal sozusagen das Bild von unserer Seite aus. Und jetzt in der Tat ist die interessante Frage, wie verhält Putin sich? Denn Putin hat die ganze Zeit gesagt, ich will gar nicht mit über Waffenstillstand verhandeln und so ein Quatsch. Ich möchte jetzt diesen Krieg beenden in Verhandlungen mit Trump. Und wenn Trump jetzt sagt, ich bin bereit, mich mit dir zu treffen in Istanbul, also in der Türkei, also nicht auf unserem Gebiet, nicht irgendwie in der Schweiz oder in Kiew oder so weiter, sondern auf pseudoneutralem Gebiet, obwohl es ja komisch ist, nicht, weil Türkei ist ja NATO-Mitglied, aber Erdogan ist inzwischen so weit draußen, der ist ja quasi auch Putin, egal, Putin, also akzeptiert der Erdogan als Vermittler oder so, Unterhändler. Die Frage wird jetzt echt sein, fährt Putin dahin und macht das? Und wenn er es nicht tut, Klammer auf, was ich auch glaube, Klammer zu, dann bin ich echt gespannt, wie er das begründet. Denn eigentlich gibt ihm Trump alles, was er will. Eigentlich hätte Putin jetzt die gute Situation zu sagen, ich verhandle mit dem Amerikaner über das Ende dieses Krieges in der Vermittlung von einem Mann, auf den ich mich verlassen kann, Erdogan. Was will ich mehr?
Ja, was will er mehr als einen Waffenstillstand auf dem Weg zu diesen Friedensverhandlungen haben? Denn normalerweise ist es nun mal so, dass ein Waffenstillstand Friedensverhandlungen vorausgeht, weil sie lang und kompliziert sind und man keiner Seite zumuten kann, über einen Frieden zu verhandeln, derweil noch Bomben oder Raketen in Kinderkrankenhäuser fliegen. Insofern ist der Waffenstillstand ja nichts aus der Spur, was ihm angeboten wird. Und zu sagen, wir machen jetzt einen Test, lieber Wladimir. Du hast immer gesagt, du würdest am liebsten heute statt morgen den Krieg beenden und die Waffen schweigen lassen und so weiter und so fort. Jetzt kriegst du das angeboten und wenn du es nicht willst, dann müssen wir annehmen und es gibt dann keine andere Schlussfolgerung mehr. Als du willst gar keinen Waffenstillstand, ja. Du willst weiter Krieg.
Und das ist jetzt
genau und dafür drohen wir dann dir schon gleich die nächste Runde an.
Ja gut, na das ist natürlich, das halte ich jetzt wirklich aus.
Es ist ein Test.
Nein, ja, aber es war von den Europäern präpotent, Entschuldigung, und auch echt deplatziert, in dieser Situation jetzt das Klima noch weiter zu verschärfen, indem man den Russen jetzt einfach noch mehr Sanktionen und noch mehr Strafen und ich weiß nicht was androht, anstatt einfach mal die Klappe zu halten und mal zu gucken, die Europäer haben doch inzwischen schon mitgeschnitten, dass Putin eh nicht mit ihnen verhandelt. Warum muss Merz sich jetzt so aufmandeln und sagen, ich bin jetzt auch ein internationaler Player und habe sofort auch ganz wichtige Drohungen in Richtung Moskau auszusprechen. Die Europäer wissen, dass Putin sie nicht ernst nimmt und mit ihnen nicht redet. Was soll das? Putin redet sowieso nur mit Trump über die Ukraine. Ja, das ist doch jetzt schon wieder, das Ganze kommt mir schon wieder wie ein Kindergarten-Rechthaberspiel vor. Du hast angefangen, dann musst du auch aufhören. Du bist schuld. Die Europäer können hier eh nichts ausrichten. Sie sollen es Trump und Putin überlassen.
Ich finde es lustig, dass sie sagen, oh, die Europäer haben das Klima verschärft, indem sie einen Waffenstillstand angeboten haben. Das Nein. zeigt jetzt eine etwas schräge Sicht zynisch. Auf die Dinge.
Sie haben, ja, gesagt, so haben sie gesagt, und wenn jetzt nicht sofort, Sie haben ein Ultimatum gestellt, lieber Kollege Blome. Es war ein Ultimatum und es ist ein peinliches Ultimatum. Sie haben, Entschuldigung, nur faktisch, die Europäer haben gesagt, wenn jetzt kein Waffenstillstand kommt, werden wir die Sanktionen dramatisch verschärfen. Das ist auch das Dümmste, was es gibt, das wissen Sie auch, denn der Waffenstillstand ist nicht gekommen und was machen die Europäer? Nichts. Es war eine leere Drohung, die genau zeigt, was die Europäer in der Hand haben gegen Russland, nämlich nichts.
Das sehe ich anders. Sie haben die Unterstützung für die Ukraine in der Hand. Wenn die Europäer die Unterstützung einstellen würden, wäre das Spiel genauso zu Ende, wie wenn die Amerikaner die Unterstützung einstellen.
Was machen die Europäer denn jetzt, wo ihr Ultimatum verstrichen ist?
Sie haben es verschoben. Da haben Sie ja recht. Vielleicht war das gar nicht so klug. Dankeschön.
Ah,
aber wir waren bei einer anderen Frage auch schon und Sie lenken permanent seit 7 Minuten, keine Ahnung was, am Stück von dieser Frage ab. Nämlich, will Putin eigentlich Frieden oder einen Waffenstillstand? Und offenkundig, nach allem, was wir in den letzten 10 Tagen gesehen haben, und dann lassen wir die Fehler der Europäer mal beiseite, will das nicht.
Ich bin völlig auf Ihrer Seite. Ich bin komplett Ihrer Meinung. Ich glaube, dass es sein kann. Und deshalb meinte ich auch eben, es ist interessant, wie sich das jetzt entwickelt, weil ich weiß nämlich auch nicht, wie sich das entwickelt. Es kann sein, dass Putin gar keinen Frieden mehr machen kann, weil er sein Land... Nein. Ja, wollen Sie jetzt machen? Finden Sie es witzig?
Nein.
So witzig ist das gar nicht. Da sterben ja immer noch Leute, Mann. Jetzt machen Sie doch daraus nicht ein Späßchen.
Vor wegen Russen.
Ja, machen Sie doch jetzt nicht einen Spaß, hier daraus ein Rechthaberspiel. Das ist doch wirklich eine ernste, traurige Geschichte. Es kann sein, dass Putin sein Land wirtschaftlich, organisatorisch und auch psychologisch inzwischen so stark auf Kriegswirtschaft im weitesten Sinne umgestellt hat, dass er da gar nicht mehr rauskommt. Denn eigentlich, nochmal zurück auch an den Anfang dieses Krieges. Eigentlich könnte ja Putin jetzt einfach alles einkassieren, was der Westen, was Trump ihm gibt. Die Ukraine kommt nicht in die NATO, die Krim gehört zu Russland, diese komischen Ostprovinzen da in der Ukraine gehören teilweise auch zu Russland, manche vielleicht nicht so ganz und so. Aber wenn Putin ein vergleichsweise rationaler Akteur wäre, könnte man sagen, er geht jetzt als großer Held von Mütterchen Russland in die glorreiche russische Geschichte ein, weil er so viel herausgeholt hat. Es sind zwar ein paar hunderttausend Russen gestorben, aber so what? Es hat sich aber total gelohnt, sozusagen aus großrussischer Sicht, wenn er noch so funktionieren würde. Es kann aber sein, dass es inzwischen so gar nicht mehr ist und dass er einfach immer weiterkämpfen muss, weil ihm sonst sein Laden um die Ohren fliegt. Und das wäre dann ein echtes Problem, lieber Kollege Blume.
Ja, auf das man sich gut vorbereiten sollte. Und dabei waren wir schon mal, nämlich bei der Frage, ob aus dem Ukraine-Krieg, ganz egal, wie er jetzt am Ende ausgeht, oder zwischenzeitlich phasenweise beendet werden wird, ja doch die Schlussfolgerung ziehen muss, solange Wladimir Putin da am Ruder ist, sollte man sich besser dafür wappnen, dass er als nächstes ein anderes Land angreift, weil er auf dieser Schiene ist, von der er nicht mehr runterkommt.
Augstein, willst du noch irgendwas dazu sagen?
Nee, ich glaube, ich sage jetzt nichts mehr.
Da gibt es auch nichts mehr zu sagen.
Okay, dann würde ich euch jetzt zum Ende des Podcasts noch darum bitten, euren ultimativen Tipp jetzt für Deutschland beim ESC am Samstag abzugeben. Welchen Platz machen wir?
Ist das schon wieder ESC?
Ja? ESC ist doch Escape. Ist das nicht die komische Taste links oben in der Ecke von der...
Ach, Montblümchen.
Eurovision Song Contest. Baller. Unser Song.
Aber.
Aber.
Und wo ist das?
Aber.
Wo ist das dieses Jahr? Wo ist das?
In der Schweiz. Basel. Grüezi alle miteinander.
Und da treten Deutsche an, die verlieren doch immer. Ich denke, sie sind dann in die zweite Liga abgestiegen.
Nee, das sind ja Österreicher, die für Deutschland antreten dieses Jahr.
Das ist ja schon mal ein Österreicher für Deutschland angetreten. Das hat nicht so gut funktioniert. Also ich würde wieder mit dem letzten Platz rechnen.
Schnitt.
Damit beenden wir die Folge.
Ende.
Und
das Spiel ist aus.
Wie gesagt, nächste Woche bin ich im Urlaub, aber übernächste hören wir uns dann wieder. Und ihr seid natürlich nächste Woche da.
Ja, ich freue mich drauf. Also bis
Tschüss.
Dann.
Tschüssi.
Ciao.